Ich war eigentlich am meisten davon überrascht, dass, als ich das erste Mal recherchiert habe, sofort Apple-Produkte genannt worden sind und dass dann so ein Konzern tatsächlich nichts gegen diese Menschenrechtsverletzungen unternimmt, hat mich irgendwie sofort geschockt und überrascht.
Also es ist nämlich so eine komplette Industrie, sagen wir mal, entstanden, die eben das Bedürfnis von den jungen Menschen ausnutzt und dabei eben auch nicht zurückschreckt, Kinder für den eigenen Profit auszunutzen.
KHG fragt nach, da wo es spannend ist, da wo es mutig, besonders und inspirierend ist. Hallo und willkommen zu unserem Schulpodcast.
Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich bin Liv, ich werde diese Folge so ein bisschen moderieren. In dieser Folge geht es ums W-Seminar. Also falls ihr oder falls Sie nicht wissen, was das W-Seminar ist, das ist das wissenschaftliche Seminar, was man in der Oberstufe absolvieren muss. Und in diesem Kurs schreibt dann jede Person und jeder Kursteilnehmer und Teilnehmerin eine wissenschaftliche Arbeit, deswegen auch der Name, zu einem bestimmten Thema, was er sich aussuchen kann. Und die verschiedenen Kurse stehen unter großen Themen und wir sind jetzt im W-Seminar Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir das erste halbe Jahr von der 11. Klasse uns insgesamt mit Gerechtigkeit beschäftigt haben. Wir sind da vor allem auf die Bandbreite dieses Themas eingegangen und haben auch geschaut, dass es halt von juristischer Gerechtigkeit zu queeren Themen, also über alles geht. Ja, und ich bin hier mit zwei weiteren Kursteilnehmerinnen. Wollt ihr euch vielleicht einfach kurz vorstellen? Helena, fang du doch an.
Hallo, ich bin Helena. Ich mache jetzt auch wie Liv dieses Jahr Abi. Und ja, ich habe drei Geschwister und ich tanze gerne.
Ich bin Rebecca. Ich bin auch in der 12. Klasse und mache also dementsprechend auch jetzt dann Abitur. Und ich spiele gern Fußball und mache generell viel Sport und will nach dem Abitur Medizin studieren.
Wow, sehr interessant. Und wieso habt ihr das W-Seminar Gerechtigkeit genommen? Also was hat euch dazu getrieben, Rebecca?
Also bevor man ein Seminar wählt, gibt es so eine Art Seminarbörse. Da stellen ein paar Lehrer jeweilige Seminare vor. Und da habe ich mir eben das Seminar von Frau Rückert genauer angeschaut. Und tatsächlich war mein Thema auch ein Beispiel, das sie da genannt hatte. Also ich habe über das Thema die Problematik der Koltanförderung im Kongo geschrieben. Und das war eben schon so ein Beispiel, das Frau Rückert angeschnitten hat. Und es hat mich sofort interessiert. Und ich habe dann auch noch am selben Tag angefangen zu recherchieren und wusste dann eigentlich schon sofort, dass ich unbedingt über das Thema schreiben möchte.
Wow, das klingt ja sehr motiviert. Das wusste ich gar nicht. Und bei dir, Helena, wieso bist du ins Seminar gekommen?
Gerechtigkeit hat mich schon immer so sehr interessiert, sage ich mal. Also auch so in der Familie und so ist mir eigentlich immer schon ziemlich wichtig, dass immer so alles gerecht abläuft und so. Und dann hat mich das natürlich deswegen auch schon besonders angesprochen, das Thema. Und vor allem, weil ich auch eben finde, dass es sich auch lohnt, für Gerechtigkeit einzusetzen. Und indem man so eine Arbeit schreibt, kann man ja auch schon ein bisschen quasi wenigstens einen kleinen Schritt dazu beitragen, indem man so ein bisschen aufklärt oder so.
Ja, komplett. Rebecca, wollen wir dann einfach mal mit deinem Thema starten?
Ja, gerne.
Du hast es ja schon so kurz angesprochen. Sag nochmal, über was genau hast du denn jetzt eigentlich geschrieben?
Genau, also das Thema meiner Arbeit war die Problematik der Koltanförderung im Kongo. Und dann habe ich mich noch genauer damit beschäftigt, wie verschiedene Handykonzerne mit der Problematik umgehen. Und tatsächlich ist es so, das wissen eigentlich nur die wenigsten, aber die meisten Smartphones und auch viele andere technische Geräte enthalten einen Rohstoff, der heißt Koltan und der wird eben zu großen Teilen im Kongo hergestellt und dabei ergeben sich einfach umfassende Menschenrechtsverletzungen, also in eigentlich jeglicher Art. Das beginnt beim Abbau. Es gibt eigentlich keine Schutzkleidung für die Arbeiter und auch
die Minen an sich sind nicht wirklich gesichert, sodass es einfach viele Arbeitsunfälle gibt und auch gesamte Mineneinstürze. Und in diesen Minen arbeiten auch viele Kinder und Jugendliche. Und auch die Bezahlung ist schon mal alles andere als gerecht eigentlich, kann man sagen. Und das sind vielleicht noch so ein bisschen die Probleme, die ein bisschen weiter bekannt sind oder mehr bekannt sind. Aber das größte oder Hauptproblem, sage ich manchmal, das eigentlich dahinter steht, ist, dass sich durch die Produktion und den Handel mit Coltan viele bewaffnete Gruppen finanzieren. Und da also muss man vielleicht wissen, dass in der Demokratischen Republik Kongo schon seit vielen Jahren sehr instabile politische Verhältnisse herrschen und es immer wieder verschiedene Gewaltwellen gibt. Und dementsprechend haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte eigentlich viele verschiedene bewaffnete Gruppen gebildet, die eigentlich in der gesamten Republik handeln und so ihre Untaten treiben. Die finanzieren sich eben hauptsächlich durch Coltan heutzutage. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die muss man jetzt gar nicht so genau kennen, aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie einfach gesamte Minenstellen oder Orte kontrollieren oder andere Arbeiter erpressen oder einfach direkt Coltan stehlen. Und die verdienen damit eigentlich ihr gesamtes Geld, das sie dann wiederum dafür verwenden, zum Beispiel Waffen zu finanzieren und zu kaufen. Und bei ihren gesamten Handlungen wenden sie eben auch Gewalt gegen Zivilisten ein. Und das ist für mich so ein bisschen das größte Problem gewesen. Also sie wenden sexuelle Gewalt gegen vor allem Frauen an, aber zum Beispiel werden auch Kinder als Kindersoldaten rekrutiert. Und ja, das verdeutlicht sich eigentlich ganz gut in einer Aussage von einem ehemaligen Anführer so einer bewaffneten Gruppe. Der meinte, dass in einem Monat $1 Million eingenommen werden über den Handel mit Coltan. Und eigentlich fast die gesamten Einnahmen für den Kauf von Waffen verwendet wird. Und ja, das ist sehr viel Geld und man kann damit sehr, sehr viele Untaten anstiften. Und das ist meiner Meinung nach einfach auch ein sehr, sehr großes Problem in den jeweiligen Gebieten. Und es gibt auch noch weitere negativen Folgen, die zum Beispiel die Natur oder die Tierwelt betreffen. Aber konzentriert habe ich mich eigentlich auf die Menschenrechte, die dadurch verletzt werden.
Wow, also das klingt ja schon mal mega interessant. Wie bist du denn eigentlich so auf das Thema gekommen? Also einfach dann bei der Börse und hast dich dann einfach komplett reingestürzt?
Ja, ungefähr. Also ich war eigentlich am meisten davon überrascht, dass als ich das erste Mal recherchiert habe, sofort Apple-Produkte genannt worden sind. Und also ich schätze mal, dass fast jeder Haushalt mittlerweile hier am Kultur-Gymnasium irgendein Apple-Produkt besitzt. Und Apple ist einer der Marktführer im Bereich der Technik und dass dann so ein Konzern tatsächlich nichts gegen diese Menschenrechtsverletzungen unternimmt, hat mich irgendwie sofort geschockt und überrascht. Und also es ist schon so, dass es nicht ganz so einfach ist, auf Coltan zu verzichten in Produkten wie Smartphones, aber es ist eben durchaus möglich. Aber viele Konzerne interessiert es eigentlich gar nicht. Die sind nur auf ihren eigenen Profit bedacht und kümmern sich nicht wirklich darum, ob irgendwelche Menschenrechtsverletzungen durchgeführt werden für die Produktion. Und auch die Politik ist bis jetzt nicht wirklich tätig geworden. Also es gab schon ein Gesetz, aber das hat nicht wirklich was bewirkt. Und ich finde es irgendwie erschreckend, dass wir in unserer Welt, wo wir eigentlich schon so fortgeschritten sind in vielen Dingen, dann wiederum so rücksichtslos handeln und eigentlich so Themen überhaupt gar nicht mehr thematisiert werden. Und ja, deswegen habe ich mich dann recht schnell dafür entschieden, dass ich mich noch genauer mit dem Thema auseinandersetzen will.
Hast du dich dann auch irgendwie damit so beschäftigt, so was man dagegen machen kann? Oder, keine Ahnung, du hast jetzt Apple zum Beispiel genannt als Beispiel. Gibt es da irgendwie Alternativen, die man stattdessen dann benutzen kann?
Ja, absolut. Also tatsächlich nicht viele, aber also ich habe ja schon gesagt, dass ich mich auch vor allem auf zwei Handykonzerne konzentriert habe. Neben Apple war das eben Shift Phone. Ist jetzt wahrscheinlich den wenigsten bekannt. Das ist auch noch ein eher junges Unternehmen und das hat sich eigentlich darauf spezialisiert, generell Menschenrechte einzuhalten bei der Produktion von Smartphones. Die haben auch Tablets zum Beispiel und Computer. Aber ein großes Thema war dabei eben die Coltan-Produktion. Und also es ist zwar nicht hundertprozentig möglich, auf Coltan zu verzichten, aber Shift verzichtet eben weitestgehend schon mal auf Coltan, um da schon mal Menschenrechtsverletzungen auszuschließen. Und dann, das fand ich ganz spannend, ich habe da mit dem CEO von Shift persönlich telefoniert und der hat mir erklärt, dass man eben gewisse Verletzungen nicht ausschließen kann und deswegen mit Kompensierungsmethoden arbeitet. Das heißt, dass Shift als Konzern Projekte unterstützt, Menschen unterstützt, die in Kongo selbst leben und dort eventuell Opfer von Menschenrechtsverletzungen wurden. Da gibt es dann verschiedene Kooperationen mit zum Beispiel Krankenhäusern oder auch Projekte, wo Arbeiter ausgebildet werden oder unterrichtet werden. Generell für die Kinder werden Bildungsmöglichkeiten geschaffen. Das fand ich eben eigentlich ganz interessant, dass es zwar, wenn es auch vielleicht schwierig sein mag, auf Coltan zu verzichten, es gibt halt dennoch Möglichkeiten, irgendwie dagegen was zu unternehmen. Und für uns Konsumenten, sage ich jetzt mal, gibt es halt auch Möglichkeiten, auf Produkte umzusteigen, die nicht wie Apple Menschenrechte verletzen.
Okay. Hat er dann dir noch was gesagt? Also ist ja schon ziemlich krass, dass du dann ein Interview mit dem hattest.
Er hat mir auch erzählt, das ist vielleicht ganz spannend, dass es ein Forschungsprojekt im Moment gab, wo eben genau untersucht wurde, wie viel Anteil Coltan zum Beispiel in den Smartphones von Shift enthalten ist, um eben herauszufinden, wie viel Menschenrechte tatsächlich verletzt wurden durch die Produktion von den Produkten. Und da war es so, dass in der gesamten Firmengeschichte von Shift insgesamt Coltan in einem Warenwert von 50 Cent benötigt wurden oder verarbeitet wurden. Und das ist halt wirklich, also nichts im Vergleich zu anderen Konzernen. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass Shift jetzt noch nicht so lange besteht wie Apple und auch nicht so viele Produkte herstellt wie Apple. Aber dennoch ist es halt vergleichsweise eigentlich gar nichts. Und dann fand ich es aber trotzdem echt spannend und auch toll, dass der Konzern trotzdem versucht, diese 50 Cent im Endeffekt wieder gut zu machen und eben auch weit mehr tut, als um diese 50 Cent wieder gut zu machen, weil die Projekte, die ich eben schon erwähnt hatte, sind eben sehr, sehr umfassend. Und was vielleicht auch spannend ist, dass viele fragen sich jetzt vielleicht, wieso gibt es nicht einfach sowas wie Fair Trade Coltan? Das gibt es ja bei vielen anderen Rohstoffen. Das ist bei Coltan eigentlich so gut wie nicht möglich, weil diese Zertifizierung sehr schnell verfälscht werden könnte, weil eben durch diese instabilen politischen Verhältnisse auch die Betreiber von Minenstandorten sehr, sehr schnell wechseln. Und dann kann es gut sein, dass Fairtrade sich eine Mine im Kongo anschaut und da werden alle Menschenrechte eingehalten und eigentlich ist alles ganz gut. Und eine Woche später übernimmt eine bewaffnete Gruppe diesen Minenstandort und dann werden eigentlich überhaupt gar keine Menschenrechte mehr eingehalten. Und deswegen muss man eben schon auf andere Möglichkeiten umsteigen, aber ist eben dennoch möglich.
Wow, Alter, das war jetzt aber viel. Also es klingt ja echt so, als wäre jetzt so die politische Lage da auch sehr unsicher. Aber würdest du dann so ein Shift-Telefon zum Beispiel mal nehmen?
Ja, also ich würde total gerne mal eins ausprobieren. Vor allem, weil von den Leistungsdaten her sind sie eigentlich sehr ähnlich zu fast allen anderen Smartphones. Also die Kamera zum Beispiel ist eigentlich vergleichbar oder mit Apple-Produkten oder Samsung, was es sonst noch gibt. Das einzige Problem, was manchmal auftreten könnte, ist, dass wenn man einen Vertrag hat zum Beispiel mit verschiedenen Anbietern, dass die eigentlich nicht wirklich ermöglichen, dass du den Vertrag beibehältst und ein Shift-Phone dir zulegst. Das heißt, du musst eigentlich getrennt von dem Vertrag das Handy bestellen. Das ist gut möglich. Also die haben zum Beispiel einen Online-Shop. Aber also ich habe das tatsächlich auch mal versucht, bei Telekom war ich da, einen Vertrag mit einem Shift-Handy gleichzeitig abzuschließen. Und es ist einfach nicht möglich. Und da finde ich, muss auch die Politik mal ein bisschen handeln, weil man sollte solche Sachen ja unterstützen, meiner Meinung nach. Also wenn die Politik jetzt zum Beispiel tätig werden würde und es unterstützen würde, dass man sich ein Shift-Phone zulegen würde oder was Vergleichbares, dann denke ich, dass es auch sehr, sehr viele Menschen machen würden, weil wie gesagt, es ist technisch vergleichbar und preislich sogar günstiger als die meisten Smartphones. Deswegen, ich würde auf jeden Fall gerne mal eins ausprobieren.
Ja, ich schätze, das liegt dann halt echt daran, dass so diese Riesenkonzerne einfach super Vernetzung haben.
Ja, genau, auch das, also wenn man halt ein Apple-Produkt zum Beispiel schon hat, dann liegt es natürlich nahe, dass man sich dann noch ein weiteres zulegt und dann nicht irgendwie mischt. Aber ich denke, dass man da vieles ändern könnte, wenn es zum Beispiel wie bei Elektroautos auch Vergünstigungen vom Staat gäbe.
Ja, jetzt muss ich eigentlich noch mal kurz nachfragen, was macht denn Coltan eigentlich im Handy? Also wieso ist es da drin? Wieso brauchen wir das?
Ja, das ist jetzt auf chemischer Ebene ein bisschen komplizierter. Also das wird verarbeitet zu Tantalpulver und ist dann eigentlich dafür zuständig, dass es Elektrizität aufnimmt, also Schaltung aufnimmt und dann schnell wieder abgibt. Und ist eben in sogenannten Kondensatoren in vielen technischen Produkten enthalten und ist dazu auch echt, muss man sagen, ganz gut geeignet, weil es eben sehr leitbar ist, aber gleichzeitig auch sehr hitzebeständig. Und deswegen wird es eben eigentlich sehr, sehr häufig verwendet. Aber wie Shift gezeigt hat, ist es eben auch möglich, da auf andere Materialien umzusteigen, zumindest weitestgehend.
Mhm. Und hast du dich da irgendwie nochmal vertieft, so in dem Aspekt Gerechtigkeit? Also das war ja auch so das Oberthema des Seminars.
Ja, also ich glaube, dass eigentlich das gesamte Thema nur so von eher Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit strotzt. Also ich meine, ich habe ehrlich gesagt keinen einzigen Aspekt gefunden, wo das gerecht ist, dass wir hier uns das neueste iPhone kaufen, nur weil es vielleicht Face ID statt Touch ID hat und dafür dann Kinder in Minengebieten im Kongo arbeiten müssen, eventuell sogar vergewaltigt werden oder unter sonstiger Gewalt leiden müssen und dafür dann noch nicht mal irgendwie Geld verdienen oder so. Also ich glaube, Gerechtigkeit ist da generell weit entfernt und dann könnte man natürlich noch den Aspekt der Tiergerechtigkeit oder Umweltgerechtigkeit anführen. Also ich habe ja schon kurz erwähnt, dass auch die zum Beispiel verschiedene Arten wie Gorillas oder Elefanten in den Gebieten vom Aussterben bedroht sind und auch die Natur eben viele Schäden erlitten hat durch den Koltanhandel in der Vergangenheit schon. Und ich glaube, eigentlich ist da einfach an der Geschichte alles ungerecht und das muss man meiner Meinung nach auf jeden Fall ändern.
Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Ich fühle mich gerade etwas schlecht, dass ich hier mit meinem Apple-Gerät sitze, aber dann muss ich das definitiv dann mal ausprobieren. Mir vielleicht mal die Shift-Organisation genauer anschauen. Aber gibt es noch irgendwas, was du so anderen Leuten weitergeben willst oder den Hörern und Hörerinnen nochmal sagen willst?
Ja, also dass ihr vielleicht jetzt das Beispiel Coltan tatsächlich nur als Exempel nehmt und euch bei verschiedenen Produkten mal genauer damit auseinandersetzt, wie die denn produziert werden, unter welchen Bedingungen die Arbeiter die Produkte herstellen, weil ich bin mir sicher, dass eben Handys und Coltan nur ein Beispiel von vielen sind und dass es da noch viele weitere Produkte gibt. Und ich für mich habe auch auf jeden Fall mitgenommen, dass ich mir bei dem Kauf von verschiedenen Produkten mal anschaue, wo genau kommen die her, wie genau werden die Arbeiter behandelt und dass man dann vielleicht einfach ein bisschen die bewusstere Entscheidung treffen kann, die letztendlich dann auch die nachhaltigere ist.
Ja, ich finde es aber auch eigentlich mega interessant, weil so klar, man weiß das vor allem so mit Fairtrade und mit so Kleidung, dass da so die Unterhalt und Arbeitsbedingungen echt schlecht sind, aber so mit Handys, ich habe mir darüber, um ehrlich zu sein, noch nie wirklich so Gedanken gemacht.
Ich eben auch nicht, deswegen war ich auch sofort so begeistert von dem Thema und man muss eben sagen, dass es zum Beispiel auch Coltan nicht nur in Handys ist, sondern auch in den neuen Elektroautos ist oft Coltan enthalten, in den Akkus in dem Fall oder auch in vielen medizinischen Apparaturen und natürlich auch Laptops oder auch Hörgeräten und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich vor dem Kauf einfach mal besser informiert und nicht so schnell zu diesem Konsumverhalten tendiert, das generell in Deutschland oder Europa so groß verbreitet ist.
Ja, definitiv. Okay, super. Helena, was ist denn dein Thema der Arbeit?
Also mein Thema war die Ausbeutung von Kindern durch Freiwilligendienste. Das habe ich eben bezogen auf sogenannte illegale Waisenhäuser in Ghana behandelt. Also es ist nämlich so eine komplette Industrie, sagen wir mal, entstanden, die eben das Bedürfnis von den jungen Menschen, also Leuten wie wir, die nach dem Abitur eben Freiwilligendienst leisten wollen und eben dem globalen Süden helfen wollen, ausnutzt. Und dabei eben auch nicht zurückschreckt, Kinder für den eigenen Profit auszunutzen. Es werden nämlich diese sogenannten illegalen Waisenhäuser nur als Mittel zum Zweck betrieben, nämlich zum Zweck, Spenden und Zuwendungen zu erhalten von eben Menschen aus dem globalen Norden. Aber diese Spenden und Zuwendungen, sag ich mal, sind eben von Agenturen und diesen Waisenhausbetreibern nicht dafür gedacht, dann wirklich die für die Kinder einzusetzen und den Kindern damit zu helfen, sondern die werden dann von denen oft, also man muss schon sagen, was ich sage, bezieht sich nicht auf alle Waisenhäuser, die es jetzt zum Beispiel in Ghana gibt, aber eben auf die meisten, und das ist die Problematik. Und diese Waisenhausbetreiber und Organisationen sacken dann meistens das Geld für sich selber ein. Und am Ende kriegen die Kinder davon nichts zu sehen und leiden dann darunter.
Wow, das ist ja echt schlimm. Also werden da einfach die Spenden, die für die Kinder sind, gar nicht den Kindern gegeben?
Ja, also es wird gesagt, ja, damit, weiß ich nicht, bauen wir oder renovieren wir das Waisenhaus oder so, aber im Endeffekt passiert damit nichts.
Hast du das irgendwie noch ausführlicher gemacht oder andere Aspekte dir da angeschaut in deiner Arbeit?
Ja, also was eben auch das Überraschende daran ist, ist, dass in den Waisenhäusern der Großteil der Kinder gar keine Waisen ist, sondern die meisten, also 90% der Kinder, die in den Waisenhäusern leben, haben noch mindestens einen Elternteil. Und das liegt daran, dass halt eben die Bevölkerung unter Armut, Hunger und auch eben mangelndem Zugang zur Bildung leidet. Und das machen sich also diese Waisenhausbetreiber, die ein Waisenhaus gründen, zum Vorteil und versuchen dann die Kinder solcher armen Familien anzuwerben, indem sie ihnen halt Essen, Bildung, Unterkunft versprechen. Und aus dem Grund geben dann die Eltern ihre Kinder halt in die Hoffnung auf eine bessere Zukunft in solche Waisenhäuser. Aber diese Versprechen sind im Endeffekt nur leere Versprechen und die Kinder leben dann meistens unter sehr schlechten Lebensbedingungen dort und haben es viel schlechter als in ihren eigenen Familien. Und was ich auch noch sehr interessant fand, war, dass dieses Prinzip der Waisenhäuser gar nicht in dem Fall aus Ghana selber stammt, sondern auch aus dem globalen Norden. Das wurde nämlich durch englische Besatzer während der Kolonialisierung eingeführt, weil davor gab es in Ghana so Dorfgemeinschaften, die sich dann immer um arme oder verwaiste Kinder gekümmert haben und die aufgenommen haben. Und es war sozusagen auf so einer familiären Basis. Aber dann aufgrund von Landflucht, dass die Menschen alle in die Städte gezogen sind, sind dann die ganzen sozialen Strukturen auch aufgebrochen. Und dann kamen eben die englischen Besatzer und haben sozusagen Waisenhäuser eingeführt. Im Endeffekt liegt es dann wieder an dem globalen Norden, dass es solche Waisenhäuser überhaupt gibt.
Dann sind wir eigentlich dran schuld, schon wieder an dem ganzen Übel. Ich hatte noch mal eine Frage. Du hast da vorher gesagt, dass diese Waisenhäuser auch Kinder herlocken mit halt Versprechen. Aber wieso wollen sie das? Also wieso wollen sie eigentlich mehr Kinder haben?
Ja, also diese Waisenhäuser, die wollen die Kinder eben haben, um eben weitere Freiwillige anzulocken. Weil es eben so ist, dass die meisten Freiwilligen gerne was mit Kindern oder Tieren machen wollen. Und dazu braucht man natürlich auch Anlaufstellen. Und so ein Waisenhaus, das kann man natürlich so perfekt verkaufen. So, ja, wir haben hier ein armes Waisenhaus, ihr könnt uns helfen. Und dadurch, dass eben Freiwillige dann zu denen kommen und Ausgaben für das Waisenhaus tätigen, auch den Organisationen, über die sie vermittelt werden, Geld geben, erlangen dann eben wieder diese Waisenhausbesitzer das Geld oder die Organisationen das Geld, weil sie es eben behalten und nicht dann den Kindern weitergeben. Und die Freiwilligen geben den Kindern auch Spenden oder wollen halt eben auch zusätzlich nochmal spenden an das Waisenhaus oder geben Geld in dem Dorf aus, in dem das Waisenhaus ist. Und dadurch, klar, gibt es eine Bereicherung, aber auf Kosten der Kinder wieder. Und das ist eben dann der Grund. Also um ein Waisenhaus zu haben, braucht man ja eigene Kinder.
Also eher eigentlich so zum Anlocken von Freiwilligen, die irgendwie was machen wollen.
Genau.
Wow. Hattest du vor, bevor du diese Arbeit geschrieben hast, irgendwie ein Auslandsjahr zu machen, ein freiwilliges soziales Jahr oder so?
Ja, also das ist auch einer der Gründe, warum ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich mir eben auch überlegt habe, was ich nach dem Abitur machen will. Und für mich war eigentlich Freiwilligendienst schon eine Option. Also ich hätte das gerne gemacht. Und ich weiß noch, bevor ich mich damit beschäftigt habe, war ich auch so, ja, ich würde unbedingt was gerne mit Kindern machen. Ich mag Kinder total gerne. Und dann kann ich denen helfen und gleichzeitig noch was erleben. Das ist doch eigentlich super. Aber im Endeffekt ist das nicht so. Im Endeffekt kann man eigentlich dadurch nicht helfen. Wenn man einerseits was erleben will und andererseits helfen will, das kann man einfach nicht vereinen. Das Einzige, wodurch man helfen kann, ist, wie man Erfahrungen sammelt und es dann an andere Menschen weitergibt. Aber man muss eben auch von dieser Vorstellung wegkommen, dass man ohne viel Erfahrung einfach so Menschen helfen kann. Da gibt es ja auch diesen White Savior Komplex. Das ist ja eben so ein Begriff, der eben genau das beschreibt, dass Menschen aus dem globalen Norden eben denken, irgendwie aufgrund ihrer Abstammung oder Bildung oder Herkunft könnten sie eben einfach so ohne jegliche Ausbildung helfen und quasi den globalen Süden retten und stellen sich ja sozusagen auch über die lokalen Menschen, weil sie sagen, ja, ihr könnt es nicht, aber wir können es.
Du hast ja schon gesagt, dass die Kinder so ausgebeutet werden. Inwiefern werden ihnen ausgebeutet oder gibt es da besondere Aspekte?
Einerseits sind die Lebensbedingungen in den Waisenhäusern miserabel, sage ich mal. Also es gibt nur unzureichend häusliche Infrastruktur. Also zum Beispiel schlafen die Kinder irgendwie zu zweit, jeder in einem Bett, sind zu 20 in einem Zimmer und schlafen dann in 10 Betten. Außerdem mangelt es oft an Nahrung, die werden oft sehr einseitig ernährt und auch nicht ausreichend, was dann auch Untergewicht zur Folge hat. Und es mangelt auch stark an medizinischer Versorgung. Also es wird sich da eigentlich gar nicht um die Kinder gekümmert. Oder bei Krankheiten oder so müssen oft die Freiwilligen, die dann dort sind, den Arztbesuch zahlen, weil das Waisenhaus das nicht macht. Und es mangelt außerdem auch stark an Hygiene. Es gibt noch nicht mal oft Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen. Also es ist wirklich miserabel, sag ich mal. Es mangelt auch stark an Bildung, also im Gegensatz dazu, was eben diese Waisenhaustreiber einem versprechen. Also gibt es da eigentlich meistens gar keine wirkliche Schulbildung. Auf jeden Fall werden die Versprechen einer guten Schulbildung nicht erfüllt. Und dadurch, dass die Kinder dann auch eben einzeln in den Waisenhäusern unterrichtet werden, also auch keinen Kontakt zu der Außenwelt wirklich haben, werden sie eben auch stark von der Gesellschaft ausgegrenzt. Und oft wird denen natürlich dann auch in diesen Waisenhäusern, bei denen oft eben Freiwillige aus dem globalen Norden sind, aus dem globalen Norden viel vermittelt. Und das führt dann auch dazu, dass sie eben wirklich einen starken Unterschied spüren zu den Kindern in ihrem gleichen Alter, die nicht in dem Waisenhaus leben. Also das findet dann auch wieder ein starker Ausschluss aus der Gesellschaft statt. Also das ist quasi so das Materielle an den Lebensbedingungen dort. In emotionaler Hinsicht werden sie auch stark ausgebeutet dort. So diese Mitarbeiter in den Waisenhäusern unterliegen auch oft einer mangelnden Hintergrundüberprüfung. Also da wird jetzt nicht geschaut, ob die irgendwelche Vorstrafen haben oder ob die überhaupt fähig dazu sind, sich um Kinder zu kümmern. Genauso wie eben bei den Freiwilligen. Also das ist nicht immer so, aber eben bei den meisten Organisationen, die eben dann solche Freiwilligen überhaupt zu solchen Waisenhäusern schicken, ist es eben so, dass es da überhaupt kein Auswahlverfahren gibt oder so. Und deswegen kommt es eben auch oft zu Missbrauch. Einerseits körperlichen Missbrauch durch gewaltsame Disziplinarmaßnahmen, aber auch Vernachlässigung, eben, dass sich nicht um die Kinder gekümmert wird, auch medizinisch, oder dass sie auch keine richtigen Klamotten bekommen. Und generell kriegen sie wenig Aufmerksamkeit. Tatsächlich kommt es auch in solchen Waisenhäusern auch vor, dass die Kinder sexuell missbraucht werden. Also es gab da Fälle von irgendwelchen Besuchern, die nicht überprüft werden, oder auch oft von den Waisenhausbetreibern selber. Also es ist wirklich ganz schrecklich. Und es führt natürlich dann auch zu Entwicklungsstörungen und Bindungsstörungen und oft auch zu psychischen Erkrankungen. Also es ist wirklich nachgewiesen, auch zum Beispiel mit den Entwicklungsstörungen. Manche wachsen auch einfach nicht mehr. Also das ist wirklich extrem. Also das ist die eine Seite von der Ausbeutung, nämlich durch die Lebensbedingungen. Aber andererseits werden sie ja ausgebeutet dadurch, dass sie nicht mit ihrer Familie aufwachsen können, die sie ja eigentlich im großen Teil noch haben. Denn oft besteht auch ein Verbot, Kontakt mit den Familien zu pflegen. Und also wir wissen ja alle, dass so das Umfeld und die Familie einen sehr, sehr großen Einfluss in unsere Entwicklung spielt. Und dadurch, dass sie dann eben auch in den Waisenhäusern oft ohne so Liebe und Stabilität aufwachsen, wachsen sie eben schon mit so einem negativen Gefühl auf. Und das beeinflusst auch die Lebensführung später sehr, sehr stark. Oft haben nämlich Waisenkinder nicht die Fähigkeit oder eher sind unfähig, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen oder auch ihre eigenen Kinder gut aufzuziehen. Genau, und führt auch oft zu Traumatisierung dieser Trennung von der Familie.
Das klingt ja mega schrecklich. Ich wusste gar nicht, dass das so krass ist, also so viele Ausbeutungsmöglichkeiten gibt. Und ich finde es vor allem krass, was mich jetzt richtig überrascht, dass die Kinder dann noch nicht mal so Kontakt mit ihrer Familie haben dürfen.
Weil indirekt, was der Freiwilligendienst dazu beiträgt, durch das Entstehen dieser Industrie. Aber es gibt auch Ausbeutung, die direkt aufgrund von den Freiwilligen passiert. Nämlich, dass die Freiwilligen oft nur kurz in den Waisenhäusern da sind und helfen. Also, weil es ist einfach so, dass die meisten einfach nur so für ein paar Wochen helfen wollen. Und es ist halt überhaupt nicht nachhaltig, da dadurch die Kinder wieder einen beständigen Beziehungsabbruch erfahren. Und das können wir uns ja alle vorstellen, dass es nicht gut ist für die Entwicklung eines Kindes.
Vor allem dann so klar, wie sollen sie denn dann im restlichen Leben feste Bindungen mit anderen führen, wenn sie die ganze Zeit nur benutzt werden und dann wieder zur Seite geworfen werden. Ne? Weil, ach ja, okay, dann war ich jetzt mal 4 Wochen in Afrika und fahre jetzt nach Australien weiter oder so. Aber also gibt es denn eigentlich jetzt trotzdem Möglichkeiten, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, wo man jetzt irgendwie nicht andere Leute ausbeutet dann oder zu dieser Industrie dazugehört?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Also wie gesagt, es kommt nämlich auch immer auf die Organisationen an, an die man sich wendet. Und dabei ist es halt eben wichtig, eine seriöse Organisation zu finden. Denn es gibt natürlich auch viele Organisationen, die sich diesem Problem bewusst sind und auch aktiv versuchen, dagegen vorzugehen. Und zwar in dem Auswahlverfahren der Freiwilligen stattfinden, dass sie den Freiwilligen auch direkt eine realistische Erwartungshaltung vermitteln und ihnen sagen, ja, ihr seid hier, aber ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr nicht direkt helfen können, sondern nur eigentlich Erfahrungen sammeln können. Weil das ist ja eben auch ein ganzes Problem der Sache, dass wir eben denken, dass wir einfach so denen helfen können.
Ja, dieses White Savior, was du schon angesprochen hast.
Also zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist eben auch Mission eine Welt. Die bietet auch Freiwilligendienste an und vermittelt Freiwillige. bei denen wird man sich richtig darauf vorbereitet, auch bei einem Vorbereitungsseminar. Und man kann nur einen Freiwilligendienst leisten zwischen 11 und 12 Monate, also mindestens 11 und 12 Monate, was ja auch ziemlich wichtig ist. Also was ich vorhin gesagt habe, es bringt einfach nichts, wenn man nur für 2 Wochen irgendwo hinfährt, um helfen zu wollen. Es hat einfach keinen nachhaltigen Nutzen. Auch darauf achten eben, dass die Organisationen keinen finanziellen Profit daraus schlagen wollen. Also zum Beispiel Mission Neue Welt verlangt kein Geld.
Ja, also ich muss gestehen, ich hatte es auch vor, jetzt eigentlich nach dem Abitur vielleicht sowas zu machen in die Richtung, für ein halbes Jahr oder so, aber da muss ich mich jetzt definitiv erstmal nochmal richtig informieren, weil mir war das gar nicht so krass bewusst, dass es wirklich so viele Organisationen gibt, die halt nur den Profit und das Geld im Auge behalten und nicht so das Wohlbefinden der Menschen drumherum.
Ich finde, wenn man einen Freiwilligendienst leisten will, dann sollte man sich gut informieren über solche Sachen. Und sich auch überlegen, will man wirklich helfen oder will man in Wirklichkeit nur irgendwelche Länder besuchen und touristisch irgendwo unterwegs sein und irgendwelche Insta-Bilder posten oder so, weil das eben dann schadet und dass einem dieser White Savior-Komplex eben auch bewusst ist. Also das finde ich sehr wichtig, weil es ja auch quasi eine Art von Rassismus ist.
Ja, definitiv.
Genau. Und wenn, dann eben an ja, seriöse Organisationen sich zu wenden.
Ja, dann vielen Dank an euch beide. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Also ich habe sehr viel aus diesem Gespräch jetzt echt mitgenommen. Und ich finde die Themen beide einfach mega interessant. Jetzt will ich eigentlich ein bisschen eure Arbeiten lesen, damit ich noch mehr weiß. Okay. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Das war's für heute. Macht's gut, bis es das nächste Mal heißt, KHG fragt nach.